Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Besucher. Ich freue mich, dass ich euch heute mit dem Wort dienen darf. Ich möchte beten und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Jesus, bitte hilf mir, der Verantwortung gerecht zu werden, dein Wort weiterzugeben, so wie du es dir gedacht hast. Und danke, dass wir auch unsere charakterlichen Eigenschaften mit einbringen dürfen, aber wo dein Wort im Mittelpunkt steht, wie du es dir gedacht hast. Bitte hilf mir dabei. Amen. Wir machen heute im Petrusbrief weiter, wo ja zuletzt, wenn ich richtig informiert bin oder recherchiert habe, der Philipp gepredigt hat über die Mahnungen an die Ältesten und die Gemeinde, beziehungsweise, das ist nicht richtig, was ich gerade gesagt habe, eine Seite vorher, das Verhalten in der Welt und dann die Mahnungen an die Sklaven. Ich glaube, das stimmt, gell? Genau, und wir fahren heute fort. Kapitel 3. Die Verse 1 bis 7. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben: Gottes unverrückbare Schöpfungsordnung, Mahnungen an Frauen und Männer. Petrus hat in den vorherigen Abschnitten seines Briefes aufgezeigt, wie Christen als ein Volk, das sein Eigentum ist, die Wohltaten des Herrn vor anderen preisen und ihrer Umgebung als Vorbild dienen sollen. Dabei ging es darum, wie die Christen sich in ihrer Rolle als Staatsbürger der von Gott eingesetzten Obrigkeit unterordnen als Beispiel. Es ging auch darum, wie Sklaven sich unterordnen sollen. Wir haben dann festgestellt, Sklaven in dem Sinne bei uns gibt es eigentlich nicht mehr, aber es fällt auch unter Sklaverei, unter Anführungszeichen, wenn es darum geht, dass man irgendwo im Beruf als Beispiel von Vorgesetzten unterdrückt wird und dergleichen, dass man sich dementsprechend verhält, ihnen gegenüber, dass man nicht zurückschießt, sondern gewisse Dinge vielleicht auch ertragen muss. Und es geht darum, dass man einfach zeigt, wie man sich weltlich, wie man sich von den weltlich orientierten Menschen abheben soll. Auch in der eigenen Familie sollen sich Christen anders verhalten, als es allgemein üblich ist. In dem Abschnitt, den wir gleich lesen werden, dehnt er es also auch auf das eheliche Verhalten durch Rücksichtnahme und Besonnenheit für Ehepartner aus. Es geht dabei sowohl um solche, wo beide Ehepartner gläubig sind, aber auch um Ehen, wo die Frau gläubig ist und der Mann nicht. Was Petrus über die Achtung und Unterordnung gegenüber der Obrigkeit und den weltlichen Institutionen geschrieben hat, dehnt er nun im Folgenden eben auf diesen privaten Bereich aus. Er fordert seine Leser sozusagen zu einem rechten Verhalten in der Ehe auf. Wir kommen nun zur Schriftlesung. 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Ich erwähne das extra nochmal, die Verse 1 bis 7. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das extra erwähne. Aber zuerst möchte ich es vorlesen. Wie gesagt, die Überschrift lautet: Gottes unverrückbare Schöpfungsordnung, Mahnungen an Frauen und Männer. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haare flechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und den Herrn nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Soweit die Schriftlesung. Ich möchte, das habe ich jetzt vorhin extra erwähnt, ich möchte bei der Auslegung des Textes mit dem Vers 7 beginnen. Also nicht mit dem Vers 1, sondern mit dem Vers 7, wo die Männer angesprochen werden, wie sie sich ihren Ehefrauen gegenüber verhalten sollen. Dadurch kann ich vielleicht verständlicher rüberbringen, was es mit der Unterordnung der Frau unter ihren Ehemann auf sich hat und welche Voraussetzungen der Mann schaffen muss, damit dies gelingen kann. Also zuerst 7 und dann kommen die Verse 1 bis 6. Es ist sozusagen die Grundlage dafür, wie es Frauen leichter fallen kann, sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Dieser ganze Abschnitt 1 bis 7 wird heutzutage unter Christen sehr kontrovers diskutiert. Und es gibt teilweise diesbezüglich sehr, sehr gewagte Auslegungen. Wir gehen also zu Vers 7, wo Petrus, wie er bereits vorhin am Anfang des Textes sagte, zu den Frauen, desgleichen auch ihr Frauen, so beginnt er den Text auch hier. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Dieses Desgleichen bedeutet so viel wie auch oder ebenfalls oder ebenso oder gleichfalls oder in gleichem Maße oder genauso. Und wenn man das jetzt so einsetzt, auch ihr Männer, ebenfalls ihr Männer, ebenso ihr Männer, gleichfalls ihr Männer, in gleichem Maße ihr Männer, genauso ihr Männer und so weiter und so fort. Also könnte man noch viele Worte hernehmen, die das zum Ausdruck bringen, dieses Desgleichen. Er erlegte den Männern ebenfalls Pflichten auf, die sie erfüllen müssen. Sie sollen einsichtig mit ihren Frauen leben, indem sie Liebe, Freundlichkeit, Verständnis erkennen lassen. Sie sollen sozusagen für ihre Frauen auf eine Weise sorgen, wie es ihnen als dem schwächeren Geschlecht gebührt. In Zeiten wie diesen, wo die Frauenbewegung immer mehr an Stärke gewinnt, mag die Bibel vielen als unzeitgemäß erscheinen. Passt nicht mehr in die heutige Zeit, kann gar nicht sein. Nein, das ist nicht mehr modern. Oder das ist nicht zeitgemäß, sagen wir so. Wenn die Frauen als das schwächere Gefäß bezeichnet werden. Doch es ist eine gottgegebene Tatsache, dass Frauen körperlich schwächer sind als Männer. Gott hat sich das so ausgedacht. Gott schuf sowohl Mann als auch Frau zu seinem Ebenbild und hat ihnen dementsprechende Aufgaben gegeben, die heute noch genauso Gültigkeit haben wie damals. Doch mit dieser Tatsache ist keinesfalls gemeint, dass sie dadurch weniger wert ist als der Mann. Dies wird in der Bibel nirgendwo erwähnt. Und Jesus hat in vielen Bereichen der Bibel ihnen seine Wertschätzung entgegengebracht. Wir kommen später noch drauf. Auch heißt es nicht, dass es nicht Lebensbereiche gibt, an denen sie besser oder stärker sind als ihr Mann. Auch das kann es geben. Gibt es Bereiche, also wenn ich so bei uns so schaue, da hat einfach meine Frau ganz einfach, ja, das in gewissen Bereichen einfach besser oder stärker. Es ist auch offensichtlich, dass Frauen Christus oft mehr hingegeben sind als Männer. Das erkennt man auch immer wieder. Sie sind oft auch besser darin, Schmerzen zu ertragen und mit vielen Schwierigkeiten besser umzugehen als Männer. Da denkt man jetzt zum Beispiel an das Kinderkriegen und dergleichen. Die Menschheit wäre ausgestorben, wenn Männer Kinder kriegen würden. Also ganz bestimmt. Das Wort vernünftig kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie nach bestem Wissen und Gewissen. Oder auch mit Verstand, woraus sich das Wort verständnisvoll ableitet. Daraus resultiert, dass die Ehemänner die geistlichen, körperlichen und emotionalen Bedürfnisse ihrer Ehefrauen verstehen und sich um sie kümmern müssen. Nicht nur sollen, sondern müssen. Auch der Apostel Paulus wies darauf hin, in Epheser 5, 25 bis 30, dass ein Mann seine Frau schützen und für sie sorgen soll, wie auch Christus für die Gemeinde sorgt. Epheser 5, 25 bis 30. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich vor sie stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Jesus hat sein Leben für uns gegeben und alle Schuld auf sich genommen, stellvertretend für uns als Sühneopfer. Wenn ich dies hier so hernehme und das mit dem vergleiche, was wir in Bezug auf die Frauen gleich noch behandeln werden, so erscheint mir dieses Gebot für mich als Mann deutlich schwieriger umsetzbar zu sein als jenes, wo steht, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Dieser Ausdruck, ihnen als die Schwächeren, bezieht sich auf keinesfalls auf geistige oder geistliche Unterlegenheit der Frauen. Ganz bestimmt nicht. Es heißt dann weiter im Bibeltext, dass auch die Frauen die Miterben der Gnade des Lebens sind. Der Mann muss also in seiner Haltung ihr gegenüber diese Tatsache anerkennen, dass sie durch die Miterbschaft des Lebens genau wie er an der Heilstat und damit an der Erlösung durch Jesus Christus Anteil hat. Ganz gleich, absolut ebenbürtig. Sie hat also dieselbe Stellung vor Gott wie der Mann und teilt mit ihm die Gabe des ewigen Lebens bei Gott im Himmel. Frauen sind auch noch mehr als ihre Männer daran beteiligt, neues von Gott gegebenes Leben, menschliches Leben zur Welt zu bringen, indem sie Kinder gebären. Und im letzten Halbsatz heißt es dann, und euer gemeinsames Gebet sollte nicht behindert werden. Heißt, wenn Uneinigkeit zwischen ihnen besteht, Spannungen, Streit, Eifersüchteleien und dergleichen, dann wird es sehr, sehr schwierig bis unmöglich sein, gemeinsam zu beten. Oder wenn er ihr nicht die nötige Achtung und Ehre entgegenbringt, so dürfen beide nicht erwarten, dass das Gebet erhört wird. Auch ist es sehr schwer bis unmöglich für ein Paar zusammen zu beten, wenn etwas, wie erwähnt, diese Gemeinschaft belastet. Deshalb hier noch einige wichtige Grundsätze an uns Männer, die zu befolgen eigentlich gar nicht so schwer sein dürften, als da wären. Haltet das Gespräch aufrecht. Ihr merkt, ich schmunzle, es fällt uns manchmal schwer, das Gespräch aufrecht zu halten. Manchmal sagen wir einfach, ja, passt schon. Hört ihnen zu, wenn sie euch was mitteilen wollen. Seid bereit, auch Dinge auszudiskutieren. Verzeiht kleine Fehler und Eigenarten der Ehefrau. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Strebt nach Einigkeit, auch in finanziellen Dingen. Denkt daran, dass Liebe ein Gebot und kein unbeherrschbares Gefühl ist. Mit Liebe ist hier alles gemeint, was wir im bekannten Abschnitt über die Liebe im 1. Korinther 13 lesen, also im hohen Lied der Liebe. Das lese ich euch nicht vor, ich glaube, das wisst ihr selber alle ganz genau, was da steht. Diese Liebe hält uns auch davon ab, unser Ehepartner öffentlich zu kritisieren. Nicht angebracht. Sie hält uns davon ab, von unseren Kindern zu streiten, da wir ihnen als Vorbild dienen sollen. Kinder schauen sich alles ab, am ehesten von den Eltern. Auch wenn es heute anders ist, weil viele Kinder die Eltern sehr, sehr selten sehen, weil sie oft in Aufzuchtstationen aufwachsen. Die Liebe sollte eine Art von Glück geprägte Atmosphäre schaffen und sollte heftigen Streit und Trennung ausschließen, da es gegen Gottes Ordnung wäre. Der Satz gefällt mir, den lese ich nochmal. Die Liebe sollte eine von Glück geprägte Atmosphäre schaffen und sollte heftigen Streit und Trennung ausschließen, da es gegen Gottes Ordnung wäre. Denn in der Bibel heißt es ja ausdrücklich, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Heutzutage wird jede zweite Ehe, jede weltliche Ehe, auch christliche Ehen, geschieden. Jede zweite. Schrecklich. Wir kommen nun zur Auslegung des Abschnittes ab Vers 1, wo es heißt, desgleichen sollt auch ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt, sich unterwerfen, gehorsam zu sein. Diese Übersetzung hat den Anschein eines Befehls, was sie eher als ein Gebot bezeichnen würde, wie bei den Männern vorhin. In Epheser 5, 21 bis 24 sowie in Kolosser 3, 18 wird ausgesagt, dass Frauen ihren Männern gehorsam sein sollen. Epheser 5, 21 bis 24. ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also es fängt an mit, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen auch die Frauen sich unterordnen in allen Dingen. Oder in Kolosser 3, Verse 18 bis 19 lesen wir. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Aber gleichzeitig steht auch, ihr Männer, liebet eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Also es kommt immer wieder diese Liebe der Männer ins Spiel. Das ist jetzt nichts, was sich Männer ausgedacht hätten, um über Frauen zu herrschen. Ganz bestimmt nicht. Sondern die Ordnung, wie Gott es sich vorstellt. Es wird natürlich oft missbraucht, wenn er den großen Macho zu Hause spielt oder dergleichen. Aber es ist eine gottgewollte Ordnung. Gott hat die Männer als Haupt der Familie eingesetzt und ihnen damit eine sehr große Verantwortung auferlegt. Sowohl als Beschützer, als Versorger, aber auch als geistliches Oberhaupt. Viele Männer, auch Christen, reduzieren dies auf das Beschützen und vielleicht noch auf das Versorgen. Doch wenn es darum geht, geistlich für die Familie zu sorgen, wird befehlen das Eis sehr, sehr dünn. Eigentlich traurig. Aber Gott hat es ihnen auferlegt. Jede Frau soll sich also ihrem Ehemann unterordnen, ob sie nun gläubig ist oder nicht. Die Beziehung zwischen dem Ehemann und seiner Frau ist ein Bild für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Die Frau soll ihrem Mann so gehorchen, wie die Gemeinde Christus gehorchen sollte. Steht in der Bibel. In unserer Gesellschaft geht heute genau das Gegenteil. Frauen erheben sich in Autoritätsstellungen über Männer und in vielen Gemeinden sind Frauen anscheinend aktiver und engagierter als Männer. Mag sein. Sie predigen, sie sind in Vorständen oder werden als Älteste eingesetzt. In anderen Religionen gibt es sogar moderne Bewegungen, wie beispielsweise in der katholischen Kirche, wo man diese Entwicklung als Maria 2.0 bezeichnet. Frauen sollen alle Ämter ausüben dürfen, gleich wie Männer. Ich glaube, die vergessen ab und zu in der Bibel zu lesen. Da bei ihnen nicht nur die Bibel, sondern viele Dogmen und Traditionen eine wichtige Rolle spielen, darf man sich natürlich nicht wundern, wenn es solche Verirrungen gibt. Aber auch in der evangelischen Landeskirche sind solche und ähnliche Strömungen deutlich zu erkennen. Alles der heutigen, so modernen Zeit anpassen, um ja nicht anzuecken, es jedem recht zu machen. Es ist nicht Gottes Ordnung. All dies ist unbiblisch und nicht Gott gewollt. Doch Gottes Wort bleibt bestehen. Die Führungsstellung des Mannes ist eine göttliche Ordnung. Ganz gleich, wie vernünftig die Argumente der Befürworter der neuen Frauenrollen auch klingen mögen. Mag man mal ganz vernünftig klingen, die kann das doch auch. Gott hat es in seiner Schöpfungsordnung so vorgesehen. Auch wenn der Ehemann einer Frau ungläubig ist, sollte sie ihn immer noch als ihr Haupt respektieren. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ganz schwierige Situation ist. Aber auch das steht in der Bibel. Ihr Wandel als gehorsame, liebevolle, hingegebene Frau kann Gott die Frau dazu benutzen, um ihn für den Heiland zu gewinnen. Sie kann ihn durch ihren heiligen Wandel sogar ohne Worte gewinnen. Eine Frau wird ihren Ehemann eher dadurch gewinnen, dass sie christusgemäß vor ihm lebt, anstatt ihm ständig mit dem Evangelium auf den Nerv zu gehen. Doch wenn ein ungläubiger Ehemann das geistliche Leben seiner Frau unterbinden will, das gibt es auch häufig, dann soll sie ungehorsam sein und Christus treu bleiben. Dann gilt, man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen, auch wenn es Spannungen gibt, die einfach nicht zu vermeiden sind. Wenn Petrus hier in dem Abschnitt von einer christlichen Frau spricht, die einen heidnischen Ehemann hat, dann heißt er das keineswegs gut. Ganz bestimmt nicht, dass eine Gläubige einen Ungläubigen heiratet. Das heißt ja überhaupt nicht gut, aber diese Situationen gibt es. Das ist niemals Gottes Wille. Wir sollen nicht am Joch ziehen mit Ungläubigen und schon gar nicht solche heiraten. Wir kennen bestimmt alle solche Fälle, wo es dann sehr oft schmerzliche Trennungen gibt, wo die Betroffenen gehofft haben, dass sich der Partner in der Ehe dann schnell bekehrt. Ach, die Flugzeuge im Bauch, die fliegen noch und irgendwann wird er sich dann bekehren. Doch meistens ist es nicht der Fall. Der ungläubige Mann kann jedoch von reinem Wandel seiner Frau so beeindruckt sein und der Geist Gottes kann dies benutzen, um ihn von seiner Sündhaftigkeit zu überzeugen. Dadurch kann er zum Glauben an Jesus Christus finden. Ich möchte da eine kleine Geschichte einfügen, die sich laut einem Georg Müller, der wiederum von William MacDonald zitiert wird, tatsächlich zugetragen haben soll. Laut Herrn Müller gab es einmal einen reichen Deutschen, der war als Trinker bekannt. Er hatte eine hingebungsvolle Ehefrau, die ihre Bediensteten immer ins Bett schickte und auf ihren Mann wartete, bis er meist betrunken wieder nach Hause kam. Sie hat auf ihn gewartet. Dürfte öfter gewesen sein. Sie schimpfte nie, empfing ihn freundlich und beklagte sich auch nicht. Ab und zu musste sie ihn sogar ausziehen und zu Bett bringen, sozusagen Bett fertig machen, wie ein Kind. Als er einmal wieder mit seinen Zechkumpanen in der Kneipe saß, meinte er zu ihnen, ich wette, wenn wir jetzt zu mir nach Hause gehen, dann ist meine Frau noch immer auf und wartet auf mich. Sie hatten an diesem Abend allerdings bis dahin relativ wenig getrunken. Sie wird uns öffnen, freundlich empfangen und sogar noch etwas zu essen machen, wenn ich sie darum bitte. Zuerst waren seine Kumpels skeptisch. Glaube ich nicht, kann nicht sein. Doch dann ließen sie sich überreden und entschieden, es auszuprobieren. Sie gingen mit ihm nach Hause. Ganz selbstverständlich kam die Frau zur Tür, empfing alle freundlich und erklärte sich bereitwillig, ohne die geringste Spur von Ärger, ihnen auch noch etwas zu essen zu machen. Puh, da gibt es andere, die stehen da mit der Bratpfanne. Nachdem sie alle bedient hatte, ging sie in ihr Zimmer. Kaum war sie aus dem Raum gegangen, machte einer seiner Saufkumpanen ihm schwere Vorwürfe. Was bist du bloß für ein Mann? Du hast eine so wunderbare Frau und behandelst sie so schrecklich. Er stand auf, ließ das Essen stehen und ging verbittert nach Hause. Dann stand der zweite und der dritte und der vierte auf und alle gingen, ohne die Mahlzeit eingenommen haben, verbittert nach Hause. Nach einiger Zeit war der Mann sich seiner Schuld zutiefst bewusst. Insbesondere davon, wie er seine liebe Frau behandelt hat. Er ging zu seiner Frau, bat sie um Vergebung, bat sie für ihn zu beten. Er bekannte seine Sünden und übergab noch an diesem Abend sein Leben Christus. Auch sowas gibt es, wenn Gott wirkt. Von dieser Zeit an war er zu einem Jünger Jesu geworden, ohne ein Wort gewonnen. Weiters heißt es dann in Vers 3, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haare flechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott, das haben wir vorhin gelesen. Mit der Erwähnung des Haareflechtens meint Petrus bestimmt, dass es sich dabei um übertriebene Frisuren handelt, die mehr Aufsehen erregen sollen. Um den Stolz dieser Frauen noch mehr hervorzuheben. Die waren schon stolz und dann waren sie noch stolzer. Alle sollen herschauen, wie toll ich gekleidet oder wie toll meine Frisur ist. Im alten Rom war es bei vielen Frauen wohl sehr beliebt, mehrere Zöpfe kunstvoll hochgesteckt zu haben, um auch dadurch aufzufallen. Also es war seinerzeit wohl gang und gäbe. Die haben sie aufgetakelt bis zum geht nicht mehr. Während die Welt kostbaren Schmuck und teure Gewänder liebt, ist in Gottes Augen eine Frau von sanftem Gemüt köstlich vor ihm. Eine schöne Aussage. Eine Frau von sanftem Gemüt ist köstlich vor ihm. Petrus wollte damit bestimmt nicht sagen, dass Frauen keinen Schmuck tragen oder schöne Kleider tragen sollen, sondern dass eine Christin nicht in äußeren Dingen die Quelle wahrer Schönheit suchen soll. Es geht dabei sowohl darum, Gott zu gefallen, als auch ihrem Mann, dem sie sich, wie erwähnt, unterordnet. Nicht zu sehr Äußeres wird ihn beeinflussen, sondern ihr inneres Leben in der Heiligung. In Jesaja 3, Verse 16 bis 24, jetzt wird es ein wenig heftig, da geht es um eitle Frauen. Also die ganze Überschrift lautet: Gottes Gericht über die Herren Jerusalems und seine eitlen Frauen. Ich habe das als Beispiel gebracht, damit man sieht, wie sie sich seinerzeit bereits aufgetackelt haben. Weil die Töchter Zions stolz sind und gehen mit aufgerecktem Halse, mit lüsternen Augen, trippeln daher und tänzeln und haben kostbare Schuhe an ihren Füßen. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions kahl machen und der Herr wird ihre Schläfe entblößen. Zu der Zeit wird der Herr den Schmuck an den kostbaren Schuhen wegnehmen und die Stirnbänder und die Spangen, die Ohrringe, die Armspangen, die Schleier, die Hauben, die Schrittkettchen, die Gürtel, die Riechfläschchen, die Amulette, die Fingerringe, die Nasenringe, die Feierkleider, die Mäntel, die Tücher, die Täschchen, die Spiegel, die Hemden, die Kopftücher, die Überwürfe und so weiter und so fort. Das steht in Jesaja. Und es wird Gestank statt Wohlgeruch sein und ein Strick statt eines Gürtels und eine Glatze statt lockigem Haar, statt des Prachtgewandes ein Sack, Brandmal statt Schönheit. Diesen Text muss man natürlich in einem anderen Kontext sehen als unsere Schriftlesung, ganz bestimmt. Doch auch zu Zeiten Jesajas war es scheinbar bereits ein Problem und der hat dies auch bereits für unsere Zeiten vorhergesehen. Beim Schmuck geht es also darum, ihn nicht übermäßig zur Schau zu stellen. Wenn Frauen dezent Schmuck tragen, der sie noch lieblicher macht, als sie ohnehin schon sind, wird es kein Problem darstellen. In 1. Timotheus 2, die Verse 9 bis 10 lesen wir: Desgleichen die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haare flechten oder Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken, wie es sich ziemt. Mir gefällt dieser Ausdruck sehr, sehr gut. Das kommt aus dem Altdeutschen, wie es sich geziemt. Ich habe da nachgeschaut, da gibt es einige Übersetzungen dafür. Wie es sich gehört, wie es der Situation angemessen ist, wie es in der Situation passend ist, mit Anstand und so weiter und so fort. Auch gottgefällig kommt in diesen Kontext. Diese Regeln gelten sowohl für Frauen als auch für Männer. Eine der Funktionen, um auf diese Kleidergeschichte einzugehen, eine der Funktionen der Kleidung ist es, die Nacktheit des Menschen zu bedecken. Das kennen wir vom Sündenfall. Zumindest war es am Anfang so. Doch heute scheint Kleidung dafür entworfen zu sein, immer mehr anatomische Details preiszugeben. Dadurch wird die eigentliche Scham des Menschen verherrlicht. Also genau das Gegenteil. Es erstaunt nicht, wenn gottlose Menschen dies tun. Doch es ist unangebracht, wenn Christen diesem nacheifern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Im Allgemeinen sollte der Christ durch seine Kleidung, durch Schmuck oder wie erwähnt auffälligen Haarenflechten vermeiden, Aufmerksamkeit zu erregen. Er sollte es einfach vermeiden. Er sollte durch ganz andere Dinge auffallen. Er ist nicht der Schmuck auf dieser Erde, sondern sollte als fruchttragende Rebe am Weinstock wahrgenommen werden. Schließlich sollte der Christ, und dies mag vor allem ein besonderes Problem für unsere Jugend darstellen, vermeiden, dass seine Kleidung aufreizend und gewagt ist. Sollte er vermeiden. Da kommen Gedanken in Geschwistern auf, die wir einfach nicht verursachen wollen. Der wahre Gläubige sollte niemals Kleidung tragen, die die menschlichen Triebe ansprechen oder es anderen erschwert, christlich zu leben. Sollten wir nicht tun. Auch Männer nicht. Das größte Problem ist der soziale Anpassungsdruck und der wird leider immer stärker. Dies war früher schon so und es hat sich bis dato nichts großartig geändert. Ganz im Gegenteil. Es wird eine immer mehr sexualisierte Gesellschaft. Christen brauchen in dieser Hinsicht also auch immer mehr Rückgrat, um den steigenden Extremen dieser Welt, dem sich verstärkenden Zeitgeist, zu widerstehen. Der Satan greift an, wo er nur kann. Und da hat er oft leichtes Feld. Sei es bei den Familien, sei es bei den Ehen, den Modetrends, was auch immer. Der Satan mag zwar stark erscheinen, doch Jesus Christus ist stärker. Es geht dann weiter in Vers 5, wo Petrus die gottesfürchtigen Frauen des Alten Testaments erwähnt, die sie so geschmückt haben, indem sie ihre moralische und geistliche Schönheit eines inneren Lebens gepflegt haben. Sie führten ein Leben, wo Gott im Mittelpunkt stand. Sie wollten ihm in allen Dingen gefallen und ordneten sich deshalb auch ihren Männern unter, da sie es als Gottes Willen erkennen durften. Sie erkannten also die Regeln an, die für sie, die für die Familie und ihren Mann galten und immer noch gelten. Aber wenn dies vielen nicht mehr zeitgemäß erscheint, hat das Wort Gottes auch heute noch uneingeschränkte Gültigkeit. Als Beispiel wird hier Sarah aufgeführt. Wir kennen die Geschichte. Sie gehorchte ihrem Mann und nannte ihn sogar Herr. Sie lief jedoch nicht herum und erzählte jedem, wie sie sich ihrem Mann unterordnet. Das hat sie nicht getan. Sondern man konnte es an ihrem Lebenswandel, an ihren Taten erkennen, dass sie eine gottesfürchtige Frau war. Das war lieblich vor Gott. Den weiteren Verlauf ihres irdischen Daseins kennen wir ja. Sie hat dann ganz spät ein Kind kriegen dürfen. Das haben wir bereits oft gelesen. Eine Frau, die ihrem Beispiel nacheifert, tritt auch ihr geistliches Erbe an. Ich fand das auch schön. Eine Frau, die ihrem Beispiel nacheifert, tritt auch ihr geistliches Erbe an. Sie ist sozusagen eine ihrer Töchter geworden. Sie sollen Gutes tun und sich durch nichts erschrecken oder beirren lassen. Sie sollen in Gottesfurcht leben, keine Angst haben müssen, auch nicht, wenn sie das unvernünftige Verhalten eines ungläubigen Ehemanns ertragen müssen, was wir vorhin gehört haben. Dies gilt natürlich nicht, wenn dieser ihr Leben bedroht, ihr Gewalt antut oder, wie bereits erwähnt, ihr verbietet, mit Gott in Verbindung zu bleiben. Dann gilt dies natürlich nicht. Ich möchte hier noch einige bedeutende Frauen aus der Bibel erwähnen. Es sind nur Auszüge, um zu unterstreichen, wie sehr Jesus auch die Frauen liebt. Auch wenn er ihnen andere Aufgaben als den Männern zugeteilt hat. Man denke da beispielsweise an Miriam, die wurde als die Ehrgeizige bezeichnet. Ich gebe da jetzt extra keine Bibelstellen dazu, das würde dann den Rahmen sprengen. Oder Esther, das war eine opferbereite Frau. Oder Maria, die von Gott auserwählte Frau, um Jesus zur Welt zu bringen. Maria aus Bethanien, die wurde als die Unvergessene bezeichnet. Elisabeth, die Demütige. Martha, die besorgte Hausfrau. Wir kennen die Geschichte. Tabitha, die wohltätige Näherin. Und noch viele, viele andere Frauen, die ich hier nicht aufzählen kann. Es würde sonst den Rahmen sprengen. Hier noch ein paar Merkmale einiger Frauen aus der Bibel. Markus 15, Vers 40. Sie waren die Letzten am Kreuz. Frauen. Sie waren die Ersten am Grab. Frauen. Sie waren die Ersten, die die Auferstehung verkündigten. Matthäus 28, Vers 8. Sie besuchten die erste Gebetsveranstaltung. Das waren Frauen. Das steht in Apostelgeschichte 1, der Vers 14. Sie waren die Ersten in Europa, die christliche Missionare aufnahmen. Ihr wisst, wer das war? Jawohl, Paulus und Silas. Apostelgeschichte 16, Vers 15. Sie waren die Ersten, die sich in Europa bekehrten. Das waren Frauen. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Frauen haben und werden auch weiterhin eine wichtige Rolle beim Bau des Reiches Gottes spielen, da Gott sie als genauso wertvoll ansieht wie Männer. Wir kommen nun zur Zusammenfassung. In diesem Abschnitt kommt zum Ausdruck, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er hat alles sauber geordnet. Wir brauchen uns nur den Sternenhimmel ansehen als Beispiel. Hat alles seine Ordnung. Sobald der Mensch eingreift mit seinen Satelliten, die da dann, wo die Teile rumschwirren, dann gibt es da oben Unordnung. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Und er will, dass sich seine von ihm geschaffenen Geschöpfe an seine Regeln und Gebote halten, um weiter in der Heiligkeit zu wachsen. Dies haben wir sowohl bei dem Abschnitt mit der Unterordnung der Frau unter ihrem Mann gesehen, als auch dabei, wo Jesus uns Männer auffordert, unsere Frauen zu lieben. Er fordert uns dazu auf. ihnen den nötigen Respekt und die nötige Ehre entgegenzubringen, um dadurch ein ihm wohlgefälliges Eheleben führen zu können. Diese Grundvoraussetzungen habe ich am Anfang erwähnt. Wir haben auch davon gehört, was Gott von Äußerlichkeiten wie Kleidung, Schmuck, Haare flechten und dergleichen hält. Das haben wir gehört. Wo es oft nur darum geht, seinen Stolz zum Ausdruck zu bringen und aufzufallen. Nicht unsere Aufgabe. Wir haben auch das Beispiel von Sarah behandelt, die durch Gehorsam und Unterordnung unter ihren Mann ihre liebliche, gottesfürchtige Art durch ihren Lebenswandel zum Ausdruck gebracht hat. Was auch von anderen Frauen in ihrem Umfeld wahrgenommen wurde. Die haben das gesehen, wie die lebt. Sie war Vorbild. In diesem Sinne wünsche ich den Ehepaaren Gottes reichen Segen weiterhin. Dieser Segen gilt jedoch genauso den Alleinstehenden, den Verwitweten und den Jugendlichen, die diese Lebensabschnitte vielleicht noch vor sich haben. Ganz speziell denke ich da an Adi und Simone, die sich bald das Ja-Wort geben und unter den Segen Gottes stellen werden. Haben wir ja vorhin ein schönes Bild gesehen. Wir freuen uns drauf. Amen.